Börsenradio Network AG. Der Kommentar.
Niklas Kreuz, Invios. Institut für Vermögenssicherung und Vermögensverwaltung.
Herr Kreuz, Ihr Steckenpferd ist die Neurofinance, haben wir schon oft drüber gesprochen, also Vorgänge im Anlegerhirn und die Anlegerpsychologie. Wir laufen und laufen und laufen an den Börsen, All-Time-High jagt All-Time-High. Das ist vielen schon nicht mehr so ganz geheuer. Also eine gängige Frage ist momentan immer, wie lang kann das denn noch gehen? Weil wenn es mal Minustage gibt, wie jetzt in den letzten zwei Tagen, dann kommt gleich die Angst, dass es vorbei sein könnte. Herr Kreuz, was ist da gerade los im Anlegerhirn?
Sie haben es gerade auf den Punkt gebracht, die Angst kursiert. Also grundsätzlich, wenn private als auch institutionelle Investoren Aktien besitzen, befürchten sie immer, sie könnten fallen. Und wenn sie keine besitzen, dann befürchten sie, sie könnten steigen. Das ist ein ganz inhärenter Trieb im menschlichen Kopf, den wir auch nicht abstellen können, weil es das limbische System umfasst. Grundsätzlich ist zu sagen, ja, wir haben eine sehr schöne Entwicklung und man muss auch ganz ehrlich konstatieren, das Umfeld ist gemacht für Aktien. Ja, wir haben die Konjunkturstimmung, die weitere Spitzenwerte erreicht und die Geldpolitik bleibt ultra locker. Es gibt vielleicht mal kurze Volatilitäten, da kommt dann die Angst mit rein. Man traut vielleicht auch seiner eigenen Chuzpe nicht oder seinem eigenen Engagement nicht, aber grundsätzlich ist das Umfeld für Aktien und für neue All-Time-Highs wie gemacht.
Welche Fehler darf man jetzt nicht machen? Gewinnmitnahmen haben noch niemanden verarmt, heißt es ja immer. Aber auf der anderen Seite sieht man ja, wenn es mal Tage gibt mit Gewinnmitnahmen, so wie gestern, dass darauf dann noch weitere Gewinnmitnahmen folgen, weil eben jeder denkt, oh, es geht los, schnell die Schäfchen ins Trockene. Kettenreaktion.
Ja, richtig. Das ist der sogenannte Herdentrieb. Es gibt da mehrere Triebe, aber die Volatilität ist für uns immer auch in einer großen Betrachtungsweise. Es kommt auch aus der Urzeit. Wir haben da plötzliche Veränderungen, wenn ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch kam. Das betrachten wir als sehr viel risikoreicher, als die grundsätzliche Veränderung, die langsam vonstatten geht. Wir haben bei dem Herdentrieb, Sie kennen das vielleicht mit dem Husten im Konzertsaal, da fängt dann eine beidseitige Übertreibung an und das kann an der Börse eben halt zu weiteren Kettenreaktionen führen. Da muss man vorsichtig sein und grundsätzlich einfach mit Stop-Loss arbeiten. Die soll man sehr nah ranziehen jetzt in dieser Entwicklung. Aber grundsätzlich im mittel- und langfristigen Bereich hat die Aktie einfach derzeit wenig Konkurrenz.
Aber Gewinnmitnahmen sind ja auch aus dem Punkt schwierig, dass man dann raus aus dem Markt ist. Also was macht man denn mit seiner Liquidität, wenn man die Gewinne mitgenommen hat? Da hat man ja Geld und dann sitzt man wieder auf der FOMO-Seite.
Richtig, genau. So ist es. Also Sie haben im Prinzip immer die Wahl zwischen Pest und Cholera. Wenn Sie rausgehen, werden Sie nicht an der weiteren Entwicklung partizipieren. Und da kommt dann wieder die Amygdala, nämlich das Gierzentrum, die Belohnung. Sie haben Belohnung erfahren, indem Sie ja schon Kasse gemacht haben. Und sehen dann am Markt entsprechend weitere Entwicklung und wollen da auch dran partizipieren. Auf der anderen Seite neigen wir eben halt zu dieser Verlustaversion, die ist sehr ausgeprägt. Sie ist größer ausgeprägt, als auf mögliche Gewinne hin zu reflektieren. Und das obwiegt momentan. Ich finde, wir befinden uns derzeit in einer Balance, die sehr ausgewogen ist. Von der Seite aus, wenn das jetzt fundamental noch mit guten Zahlen auch in der Earnings Season noch gefüttert wird, dann sehe ich das derzeit eher weiterhin positiv auf mittel- bis langfristige Sicht für den Aktienmarkt.
Und es gibt ja auch noch genügend Leute an der Seitenlinie, also entweder noch gar nicht im Markt oder vielleicht eben schon aus diesen Gewinnmitnahmen, dieses Phänomen, was wir gerade beschrieben haben, das drückende Gefühl der FOMO, ich habe ja gerade den Begriff schon genannt, Fear of Missing Out, ist ja schon länger im Gespräch, umso höher der Markt steigt, umso drückender wird die FOMO. Ist das denn auch eine Gefahr? Also droht man dann dem Markt sein Geld irgendwann doch hinterher zu werfen, obwohl man es eigentlich schon 1000 DAX-Punkte früher hätte tun sollen?
Ja, das ist der Spruch, hätte Fahrradkette. Also es gibt einen in der Psychologie auch den sogenannten Status Quo-Effekt. Also wir haben Abneigung gegen Veränderungen. Man nennt ihn auch den Zero-Mission-Bias oder Omission-Bias. Wir sind einfach nicht in der Lage, den Status Quo zu verlassen. Und wenn wir es tun, dann bewerten wir eben halt den Status Quo höher als das, was uns da zukünftig passieren kann. Wir neigen auch dazu, eher höhere Wahrscheinlichkeiten unterzubewerten und niedrige Wahrscheinlichkeiten überzubewerten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal eine kurze Korrektur haben, aber langfristig wir weiterhin in einem guten Mittel sind, das bewerten wir unter. Und eine kurze Delle, wie Sie es gerade angesprochen haben, für ein, zwei Tage, die Korrektur, die bewerten wir dann psychologisch über und Ich rate dann immer zur Disziplin, kühlen Kopf zu behalten, vielleicht auch mehr den Gluteus Maximus zu benutzen, also auch Dinge mal auszusetzen, als dann über die inferiore Insula und die Amygdala dann sich in Panik treiben zu lassen und dann über einen Dopaminausstoß und Cortisolausstoß der Nebennierenrinde in Panik zu verfallen. Das sind Volatilitäten, da muss man drauf achten. Man hat schöne statistische Mittel, gleitende Durchschnitte, mit denen man arbeiten kann. Und wie gesagt, mit diesem technischen Instrument durchaus auch einfach mal einen stärkeren Rücksetzer auch einfach nicht dabei zu sein. Das haben Sie gerade so schön auch auf den Punkt gebracht. Von Gewinnmitnahmen ist noch keiner verarmt.
Ja, der Privatanleger, der kann sich das ja auch leisten, einfach mal eine Zeit lang nichts zu machen. Bei den Profis, wie bei Ihnen beispielsweise, sieht das anders aus. Ich habe in letzter Zeit mit einigen Fondsmanagern gesprochen, wo immer wieder der Begriff Pain Trades fällt. Also die kaufen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr unbedingt wollen. Die sagen, oh, eigentlich ist es mir ehrlich gesagt schon zu teuer. Aber was soll ich denn machen? Solange der Markt steigt, muss ich dabei sein. Und wenn am Ende des Quartals gefragt wird, warum warst du nicht dabei, dann habe ich ein Problem. Das gilt sowohl für den Gesamtmarkt, also für ETF oder für Indexfonds, genauso wie für einzelne Aktien, die zum Teil ja auch schon, sagen wir mal, ambitioniert bewertet sind. Wie gehen Sie mit diesem Phänomen um? Ich nenne es jetzt einfach mal unter dem Begriff Pain Trades.
Ja, das ist die Attraktivität. So eine Geldanlage, die wächst nämlich mit der größeren Reiznähe. Sind wir also mit täglich grünen Ziffern konfrontiert auf NTV und über die Börsenticker und sind nicht Teil dessen, dann neigen wir dazu eben halt auch da wieder, weil das Gehirn einfach ein soziales Organ ist und wir auch mit einer Second-Best-Lösung gut leben können. Alles andere verbraucht einfach zu viel Energie, dass wir dann weiter einsteigen. Und wenn es dann auch noch nicht mal mehr unter rationalen, fundamentalen, modernen Portfolio-Kennzahlen auch nicht mehr eigentlich gerechtfertigt wäre, steige ich dann doch noch auch weiterhin ein, weil das habe ich auch in diversen Gesprächen mit einzelnen Kunden, gerade Kunden, die noch nicht lange am Markt sind, die dann sagen, Mensch, Herr Kreuz, also ja, für nach unten den schönen abgesichert, aber jetzt ist der DAX in der Reflexion in den letzten Wochen sehr, sehr gut gelaufen und man verliert eigentlich den Aspekt, dass man eigentlich breit diversifizieren muss, dass man global streut und dann hat man diese entgangenen Gewinne und die machen durchaus etwas mehr Schmerzen, in der Tat.
Also dieser Home-Bias spielt auch eine Rolle. Wir sehen jetzt den DAX steigen und steigen und steigen. Dann schaut man in sein Depot und sieht, Moment mal, der DAX hat irgendwie 10% plus gemacht in den letzten Wochen. Ich aber gar nicht. Hat man dann die Tendenz zu sagen, dann kaufe ich halt eben doch den DAX. Der ist mir sowieso näher.
Ja, aber unter Risikodiversifikationsgesichtspunkten macht das keinen Sinn. Der DAX ist weniger als 3% gewichtet nach dem MSCI World und in der Form sieht man ja auch, dass im letzten Jahr die europäischen Werte, auch der DAX, underperformed hatte im Gegensatz zu anderen Indizes wie Asien, aber auch wie Amerika. Und das kann man auch im langfristigen Mittel durchaus erkennen. Also es ist ein Trugschluss, auch die vermeintlichen Informationsvorteile, die man angeblich hat, indem man im deutschen Bereich bleibt, das ist nicht gegeben. Man muss die Anlage oder einen Anlageerfolg immer entlang einer bestimmten Zeit betrachten. Es ist ein Trugschluss, wenn man sich auf kurze Zeiträume hin und das eben halt extrapoliert und sagt, ja, da fahre ich dann langfristig mit gut. Dafür haben wir einfach auch zu schnelle Bewegungen an den Kapitalmärkten und die wirtschaftlichen Prozesse sind einfach auch verändert. Dieses Buy and Hold und dann im kleinen Dunstkreis Deutschlands, das reicht nicht mehr aus. Wir haben die Globalisierung, wir haben starke Veränderungsprozesse, wir haben Systemrisiken. Wir sehen auch innerhalb von Deutschland, dass wir, wenn wir mal den DAX anschauen, durchaus eine starke Übergewichtung der Old Economy haben. Und da sind ja derzeit doch sehr, sehr starke systemische Kräfte als auch Veränderungsprozesse vonnöten. Wir haben da ja strukturelle Defizite, die gerade angegangen werden. Das ist durchaus, wenn man das mal platt sagt, im Automobilsektor durchaus etwas risikoreicher, wenn man überlegt, da weiterhin seine Engagements hinauszurichten. Weil wir auch im Thema der Nachhaltigkeit und der Elektromobilität durchaus in den letzten Jahren eher den Anschluss verpasst hatten zu den Weltmärkten. Das nur als kleines Beispiel, ob so ein Home-Bias, also die Heimatmarktneigung, wirklich sinnvoll ist in der Aktienanlage. Ich würde per se sagen, international zu streuen, reduziert die Volatilität und dafür gibt es auch genügend wissenschaftliche Ansätze und Begleittexte, die das belegen.
Ja, dann sprechen wir doch mal noch über die Volatilität und den Markt. Wird's denn jetzt volatiler oder sind nicht umgekehrt an Minustagen dann gleich diese willigen Käufer da? Wir haben ja vom Geld an der Seitenlinie gesprochen. Das würde eher dafür sprechen, dass es eben keine so große Volatilität geht, sondern eher seitwärts aufwärts geht, so wie wir das im DAX in den letzten Wochen ja tendenziell eher gesehen haben. Ich habe sogar mal zeitweise meine Interviewpartner gefragt, ist vielleicht seitwärts die neue Korrektur? Also kann der Kurs gar nicht mehr richtig runter? Wenn es seitwärts geht, wäre das quasi Korrektur und wenn es auf geht, dann sind alle Käufer wieder da. Ich frage das auch im Hinblick auf Ihre Aussage vorhin, dass man seinen Stop-Loss ruhig etwas näher setzen kann. Wenn es volatiler wird, dann ist man dann ja schnell ausgestoppt.
Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich soll man mit Stop-Kursen arbeiten, mal als Richtschnur bei einem volatilen Wert 15% maximal und ansonsten ist Ende der Fahnenstange etwa bei 10%. Weil Sie müssen sich ja mal vorstellen, wenn ein Wert 50% verliert, muss er ja um 100% erst wieder steigen, um das Ausgangsniveau zu erreichen. Grundsätzlich sehe ich die Seitwärtsrichtung auch, weil aufgrund der monetären Stimuli einfach so viel Geld in den Markt auch weiterhin reindrücken wird. Und der Markt ist diese Woche zum Beispiel auch deshalb so nervös, weil wir ja doch durchaus wieder Tapering-Gerüchte haben. Wir haben Donnerstag die EZB-Sitzung und meiner Meinung nach wird sich da überhaupt nichts in diese Richtung am Horizont darstellen, weil es zu großer Nervosität führen wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mean Reversion, also in der Theorie alles, was Übertreibung nach oben oder nach unten hat, kommt irgendwann mal zu seinem inneren Wert. Und wenn jetzt die vorauseilenden Börsen bestätigt werden durch die Quartalszahlen als auch durch die Sentimentfaktoren und wir konjunkturell weiterhin diese positiven Bilder skizziert bekommen, dann glaube ich, brechen wir immer wieder aus diesen Seitwärtsrichtungen nach oben hinaus. Eine Korrektur wird erst dann wirklich eine nachhaltige Korrektur passieren, wenn es große Enttäuschungen gibt in der Quartalsberichtssaison. Oder wenn wir von der Notenbank nur den Anschein bekommen, dass man jetzt die Pandemie-Maßnahmen, letzten Endes sind ja die Zinssatzsenkungen wirklich ausschließlich auf das konjunkturelle Abwürgen hin ausgerichtet durch die Pandemie, wenn diese Maßnahmen zurückgeschraubt werden, beziehungsweise wenn man zumindest ansagt, dass man das beabsichtigt, dann werden wir eine Korrektur haben. Ansonsten teile ich Ihre Meinung, seitwärts ist die neue Korrektur. Und ansonsten kennen die Börsen derzeit einfach nur eine Richtung.
Aber wie gehen Sie denn dann jetzt mit dieser Situation um? Das klingt jetzt ja eher so, als seien Sie grundsätzlich optimistisch. Das würde dann wohl auch bedeuten, voll investiert. Wie stellen Sie sich gerade auf?
Ja, also wir haben eine Investitionsquote nahe 80%. Das ist für uns schon eine sehr hohe Aktienquote. Ich würde damit, weil wir einen Vermögenssicherungsaspekt verfolgen langfristig, würde ich schon von nahezu einer Vollinvestition sprechen, weil wir nie zu 100% in unseren Mischformmandaten engagiert sind. Wir haben eine Ausrichtung, die sich stärker in Richtung USA darstellt. Wir haben Asien gewichtet. Deutschland ist mit einem DAX und MDAX ETF vertreten. Da haben wir die Stop-Kurse jetzt nachgezogen, weil dann größere Korrekturen durchaus dann auch zu Gewinnmitnahmen bei uns führen. Ansonsten haben wir einfach auch breite MSCI World Produkte in unseren Mandaten, die quasi unseren Kern darstellen, den wir in aller Regel auch nicht zu stark verändern. Wir nehmen Gewinne dann über die Satelliten mit und steuern dann relativ flexibel. Aber derzeit haben wir mit einer 80-prozentigen Aktienquote nahezu eine Vollauslastung. Wir könnten zwar zu 100% gewichten, aber das tun wir aufgrund unseres regelbasierten Ansatzes nicht.
Versuchen wir mal noch ein Fazit zur Neurofinance, quasi als Zusammenfassung von all dem, was wir gerade beschlossen haben. Was ist jetzt besonders wichtig im Hinblick auf Neurofinance? Was müssen die Anleger sich jetzt bewusst machen und beachten?
Also nicht in Panik verfallen, wenn es mal temporäre Korrekturen an den Kapitalmärkten gibt. Wichtig ist, dass man nicht im Seitenaus steht, sondern dass weiterhin viel Liquidität in den Markt auch reingegeben werden kann. Wenn man seine Altersvorsorge betrachtet, dann sollte man nicht unter dem Timing-Aspekt abwarten, bis die nächste Korrektur kommt. Man kauft nie zum Tief ein und man verkauft auch nie zum High. Davon sollte man sich verabschieden, sondern man sollte einfach sein geparktes Geld, was ja auch beabsichtigt ist, über diese VA-Entgelt-Thematik in den Kapitalmarkt zu packen, um es dann einfach auch bereit zu diversifizieren, aber eben halt auch renditeträchtig anzulegen. Das ist der größte Rat, den man machen kann. Aktuell gibt es nach wie vor eine große Anlegerschar oder auch viele Menschen, die einfach das Geld in Seiten ausgeparkt haben. Und da liegt es unverzinst, nominal nimmt man wahr, ist es ja plus minus null oder mit einer leichten negativen VA-Entgelt behaftet, aber wir Menschen antizipieren halt auch nicht die reale Inflation oder eben halt, dass der Nominalwert sich um die Inflation auch noch reduziert. Also das ist eigentlich keine Alternative derzeit zum Aktienmarkt gibt. Das soll man peu à peu machen, entsprechend seiner Risikoneigung, seiner Risikobereitschaft bzw. Tragfähigkeit.
Herr Kreuz, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch wieder.
Börsenradio Network AG. Interview des Tages.